Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske.
Ich muss mich ärgern. Ja, weil sonst stehe ich dann da und werde irgendwo Pensionist und weiß nicht mehr, wo ich hin soll.
Als Künstler mit Wut im Bauch ist er bezeichnet worden, als ewiger Provokateur und als Berserker mit Aggressionslust und blutendem Herzen zugleich. Der österreichische Choreograf und Regisseur Johann Kresnik ist gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Wir wollen ihn am Ende dieser Sendung würdigen. Außerdem wollen wir fragen, was uns Adornos 50 Jahre alter Vortrag zum neuen Rechtsradikalismus heute noch zu sagen hat. Und in Polen findet zurzeit ein Kulturkampf um sexuelle Selbstbestimmung statt. Gestern sind dort tausende Menschen auf die Straße gegangen gegen Gewalt gegenüber sexuellen Minderheiten. Jetzt aber erstmal zur Eröffnung der Salzburger Festspiele. Der Trojanische Krieg ist vorbei, aber ein kretischer König wird vom Meeresgott an seiner Heimkehr gehindert. Poseidon lässt nämlich einen heftigen Sturm toben und um ihn zu besänftigen, verspricht der König ihm, das erste Lebewesen zu opfern, das er an Land trifft. Es ist allerdings sein eigener Sohn. Mozart war 25, als seine Oper Idomeneo in München uraufgeführt worden ist. Eine Oper, die endet mit der gewaltlosen Ablösung des Königs Idomeneo durch seinen Sohn. Gestern Abend sind die Salzburger Festspiele mit Idomeneo eröffnet worden in der Felsenreitschule. Frage an meinen Kollegen Christoph Schmitz. Regisseur Peter Sellers hat sich vor der Premiere ja immer wieder zum Klimawandel geäußert. Ist das denn das Kernthema seiner Produktion?
Ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Regisseur Peter Sellers und sein Team haben durchsichtige Tiefseelebewesen wie Skulpturen auf die Bühne gestellt. Teils so groß wie kleine Lastwagen, kann man sagen, aber auch sehr klein, minutiös. Und die schweben auch in der Luft drumherum, aber auch Plastikflaschen aus durchsichtigem Material, Plastik oder Glas, das kann man nicht so genau erkennen, und andere Behältnisse, um zu zeigen, wie verschmutzt unsere Meere sind. Denn es gibt auch Kunststoffsäulen, die ab und zu hochgeschoben werden, mal blau für Meer, mal rot für Zorn und Wut. Also eine spartanische Ausstattung, Pop-Art-artige Zeichen sind das. Die Heutezeit wird so gezeigt. Ein einheimischer Kreter in blauen stilisierten Tarnanzügen ist zu sehen. Die Flüchtlinge haben dasselbe an, nur in braun. Und die Flüchtlinge sind dann die aus Troja kommen oder trojanische Sklaven beziehungsweise Leute, die es gerade an der kretischen Küste geschafft haben. Und an dieser Ausstattung zeigt sich ganz deutlich die Geschichte, die Peter Sellers erzählen will. Und das bietet Mozarts Oper, wie ich finde, auch sehr gut an. Bootsflüchtlinge und Überlebende eines Krieges und von Umweltkatastrophen stranden in Kreta. Die Flüchtlingsfrau Ilia und der Oberbefehlshaber von Kreta, Idamante, verlieben sich. Er hat allerdings schon ein Verhältnis mit Elektra. Der oberste politische Führer Kretas, Idomeneo, gerät in eine Naturkatastrophe. Und damit ist das Katastrophenszenario, das Konfliktfeld schon aufgezeigt. Katastrophen durch den Menschen verursacht, Migrationsbewegung, das ist für mich alles plausibel gedeutet.
Also eine sehr politische Deutung diesmal.
Ja, kann man sagen, aber es gibt auch eine sehr feine Personenregie, die Personenverhältnisse psychologisch ausleuchtet, allerdings stilisiert unter diesen drei Hauptfiguren, wenn man den König mal beiseite lässt, ein Mann, zwei Frauen. Und die Stilisierungen der Bewegungen ist letztlich aber eine choreografische Leistung des Choreografen Lemmy Bonifacio aus Samoa. Und diese Choreografie besteht vor allem in Gesten wie Hand auflegen, Hand an die Brust legen, an die Wange. Also alles Gesten der Beschwichtigung, des Beruhigens, der Zuneigung und auch der Achtsamkeit. Also alles in allem geht es in der Inszenierung darum, der Welt zu zeigen, wie ein Weg möglich ist aus der Katastrophe heraus. Fast mit sakralem Charakter. Es gibt auch muslimische und christliche Zeichen. Eine Art Predigt, Leute, hört her, euer Leben, der Planet, alles ist heilig und von höheren Mächten gestiftet gewissermaßen. Werdet euch dessen bewusst, lernt demütig zu sein, um dieses Geschenk nicht zu zerstören, sondern zu bewahren.
Dann kommen wir mal zur Musik. Leopold Mozart hat seinem Sohn damals ja zum Idomeneo gesagt, er schreibe zu schwer für das Orchester. Hat das Freiburger Barockorchester das trotzdem gut hinbekommen?
Ja, das Freiburger Barockorchester kennt die Partitur in- und auswendig. Es hat den Idomeneo ja auch schon vor vielen Jahren mit dem kongenialen René Jacobs auf CD eingespielt. Die Musiker zeigen alle Farbigkeit, die Vielfalt der Rhythmen, alle Schönheiten der Partitur. Die Übergänge sind sehr gut, sehr schön besetzt, auch mit einer großen Laute als Continuo-Instrument und vor allem mit einem Hammerklavier, das in allen Teilen dem Ganzen doch eine besondere Färbung verleiht, wie hier in der Ouvertüre, wo es auch recht nervös zugeht. Der griechische Dirigent Theodor Korensis leitet das ja mit dem ihm eigenen scharfen Zugriff, wie man es hier hört. Aber ich vermute, das Orchester hätte das gar nicht gebraucht, weil es die Sache gut drauf hat.
Wie haben sich denn dann die Sängerinnen und Sänger geschlagen? Allen voran Russell Thomas als Idomeneo und Paula Murray in der Hosenrolle des Idamante.
Die Sängerinnen haben mir besonders gut gefallen. Paula Murray in der Hosenrolle, wie Sie sagen. Aber auch die chinesische Sopranistin Ying Fang als trojanische Prinzessin Ilia. Und auch sehr gut fand ich die amerikanische Sopranistin Nicole Chevalier als Elektra. Sie haben alle wunderbar frequenzreiche Stimmen, gleichmäßig im Ton, sehr flexibel, gut geführt. Das war eine Freude, auch schauspielerisch, vor allem die Elektra, weil hier noch so eine besonders dunkle Note hinzukommt. Nicole Chevalier als Elektra in dieser Idomeneo-Inszenierung. Die männlichen Sänger wie Russell Thomas als Titelfigur Idomeneo konnten bei den Frauen leider nicht mithalten.
Sellers und Korensis haben ja vor 2 Jahren schon mal zusammengearbeitet in Salzburg und haben Mozarts Oper La Clemenza di Tito rausgebracht. Sind denn die beiden jetzt sowas wie das Dream Team in Salzburg?
Das sind sie schon, nur das, was sie hier im Idomeneo zusammen auf die Beine gebracht haben, unterscheidet sich nicht wesentlich von der Clemenza di Tito vor 2 Jahren. Im Grunde dasselbe Zeichenrepertoire, dieselbe musikalische Herangehensweise. Das ist ein bisschen ein eigenes Plagiat und macht die Sache auch nicht interessanter, so dass ich das alles gut fand, aber begeistert gewesen bin ich leider nicht.
Christoph Schmitz war das über die Eröffnung der Salzburger Festspiele gestern Abend mit der Mozart-Oper Idomeneo. Wie kann es sein, dass 20 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reichs rechtsradikale Politiker wieder die Parlamente erobern? Das wollten sozialistische Studenten der Universität Wien vor 50 Jahren von dem Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno wissen. Und so haben sie ihn eingeladen, einen Vortrag zu halten. Hintergrund waren damals die Erfolge der rechtsradikalen NPD, die nach ihrer Gründung 1964 in kurzer Zeit in 6 Länderparlamente eingezogen ist. Adorno hat also seinen Vortrag gehalten unter dem Titel Aspekte des neuen Rechtsradikalismus und auf Basis der Tonbandaufzeichnungen ist dieser Vortrag jetzt vom Suhrkamp Verlag veröffentlicht worden als Buch. Der Historiker Volker Weiß hat das Nachwort zu diesem Buch geschrieben. Einem Buch, Herr Weiß, das ja sogar auf den Bestsellerlisten steht inzwischen. Können Sie sich das erklären?
Nun, ich denke, die kritische Theorie hat eine gewisse Zeitlosigkeit, solange sich bestimmte Rahmenbedingungen nicht ändern, die genuin zur Moderne gehören. Und die haben sich nicht geändert. Insofern sind Adornos Analysen bis heute noch von unschätzbarem Wert, auch wenn sie im akademischen Betrieb ja schändlicherweise seit Jahrzehnten eigentlich in den Hintergrund getreten sind. Ich denke, es gibt aber eine große Leserinnen- und Leserschaft, die mit dem Namen Adorno noch durchaus sehr viel an Erkenntnisfähigkeit und Aufklärung verbindet.
Wie konnte denn Adorno damals den Studenten den Erfolg der NPD erklären?
Er hat das erstmal sehr klug gemacht, indem er gesagt hat, dass es nicht einfach eine Wiederkehr des Nationalsozialismus sei. Also das, was man zunächst erwartet, dass man eben von Nazis spricht, sondern durchaus erläutert hat, dass es einen Formwandel auch geben kann, dass es auch noch nicht mal die gleiche Generation sein muss, dass sich auch ein Sozialcharakter einer Partei oder einer Bewegung auch ändern kann, aber dass die Rahmenbedingungen und vor allem die Methoden, er nennt es ja Tricks, also die propagandistischen Mittel, nach wie vor angewandt werden. Und da konnte er schlicht und ergreifend auf einen breiten persönlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn Adorno war ja nicht nur Kritiker und Beobachter der Zeitläufe, er war selber Zeitzeuge.
Was waren das für Tricks, die er da aufgezeigt hat?
Es geht um das, was er als das Angedrehte bezeichnet, also die ewige Neigung zur Übertreibung, zur Überbietung, eine gewisse Lautstärke und Schrillheit auch in der Agitation. Wir kennen das, wenn wir heute die Parolen der AfD beispielsweise seit Jahren hören. Viele zucken da mit den Schultern und sagen, wer soll denn darauf reinfallen? Das ist ja alles derartig überdreht, aber es wirkt eben doch. Das Schrille wirkt, das Überdrehte.
Woher kommt das?
Ich denke, einerseits bedient es bestimmte Sehnsüchte, Sehnsüchte des Unausgesprochenen. Auch das eine Erkenntnis der kritischen Theorie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dass es im öffentlichen Diskurs auch Meinungen, Inhalte gibt, die nicht offen ausgesprochen werden, die aber präsent sind in dieser Zeit. Und das andere ist schlicht und ergreifend, dass diese Propagandatechniken, das Überdrehten, das Aufgedrehten, die entsprechend derartig den Mechanismen des Kulturbetriebes, der Kulturindustrie, wie wir sie alltäglich kennen, der Werbung auch beispielsweise, man ist einfach vertraut damit. Man ist vertraut damit, dass man alles in zehnfacher Lautstärke angedreht bekommt. Und damit kann man letztendlich sagen, werden vertraute Mechanismen auch von den Agitatoren der extremen Rechten bedient.
Nun war das ja vor 50 Jahren auch mit der Werbung noch etwas anders. Wie hat Adorno das denn erklärt, dass die Menschen den Rechten so zulaufen?
Das wäre erstmal die Frage, ob das so anders wäre. Also als Historiker habe ich ja beispielsweise in Archiven zu tun und blättere auch in Zeitungen, die 100 Jahre alt sind beispielsweise, und bin immer wieder erstaunt, wie ähnlich auch Werbeanzeigen gestaltet sind, Schlagzeilen gemacht werden. All das gab es schon. Also insofern hat sich da, denke ich, grundlegend nicht viel geändert. Warum es funktioniert, das wissen wir eben aus der Arbeit der Frankfurter Schule, weil sie Dinge umdrehen, die aus der Psychoanalyse beispielsweise bekannt sind. Also wenn ein Analytiker, ein Therapeut die Aufgabe hat, den Patienten, die Patientin zu entlasten, dann hat der Agitator das Gegenteil vor. Er will die Spannung verstärken, er will die Neurose steigern, steigern, steigern. Das ist genau der Trick, dass man eben die neuralgischen Punkte des Publikums triggert, würde man heute sagen. Also immer wieder den Finger drauf, bis das Publikum völlig überreizt ist und dann bedingungslos letztendlich sich diesen Führungspersonen unterwirft.
Sah er denn da auch soziale Ursachen für den Zulauf, den die NPD damals hatte?
Natürlich sozioökonomische, aber er warnt auf jeden Fall davor, einfache Rückschlüsse zu ziehen nach dem Motto, wenn die Wirtschaft nicht läuft, kommen die Rechten. Also das wäre viel zu einfach. Er sagt klipp und klar, dass die radikale Rechte, der Neofaschismus, nicht einfach mit den Konjunkturbewegungen der Wirtschaft in Verbindung zu setzen ist. Man kann auch nicht einfach davon ausgehen, dass es ein Knopf ist, der vom Kapital gedrückt wird, wie es ja eine vulgärmaterialistische Lesart viele, viele Jahre dann auch gepredigt hat. Das ist schon etwas komplexer. Aber was er auf jeden Fall sieht, ja, heute würde man von den Subjektdispositionen in der Moderne sprechen. Also was passiert eigentlich mit dem, was einmal das bürgerliche Subjekt war, das sich im 19. Jahrhundert wirklich zum Herr der Welt aufgeschwungen hat, also mit einer völligen Handlungsbefugnis und auch dem Glauben, alles erreichen zu können. Und das wird mehrfach erschüttert. Die Religion geht verloren, wir lernen die Rolle der Sexualität. Man ist gar nicht mehr Herr im eigenen Haus, und durch die Ökonomie wird das natürlich noch viel stärker. Das sind die Prozesse, die auch Adorno schlicht und ergreifend beobachtet. Das Subjekt hat Angst vor Bedeutungsverlust. Er spricht damals vor dem Hintergrund der 60er Jahre über die Automatisierung. Dann schauen wir uns heute mal die nächste Rationalisierungsrevolution an, die Digitalisierung. Da finden ähnliche Dinge wieder statt letztendlich.
Gibt Adorno denn auch Empfehlungen, die uns vielleicht heute 50 Jahre später noch helfen können?
Ja, natürlich, das klare Benennen. Also nicht drauf reinfallen, sich nicht auf die Tricks einlassen, die Tricks der rechten Agitation, ihnen auch nicht einfach unkritisch eine Bühne bereiten, nicht dran zu glauben, Das ist auch sehr wichtig für ihn, dass man da irgendetwas wirklich rational erreichen könnte, wenn man mit den Kadern spricht, sondern klar benennen, was das für Inhalte sind. Wenn es eben faschistische Inhalte sind, dann kann man sie auch so benennen und auf die Folgen dieser politischen Inhalte, dieser Weltanschauung immer wieder sehr deutlich hinweisen und die Tricks zu benennen.
Das war der Historiker Volker Weiß über einen Vortrag Theodor Adornos zum neuen Rechtsradikalismus, den er vor 50 Jahren gehalten hat und der es jetzt als Buch zum Bestseller geschafft hat. Hunderttausende Menschen haben gestern in Berlin beim Christopher Street Day mit einer bunten Parade demonstriert für die Gleichberechtigung und gegen die Ausgrenzung sexueller Minderheiten. Beim ersten CSD in Berlin 1979 seien sie noch mit Steinen beworfen worden und als schwule Säue beschimpft, so erzählte dabei ein 73-jähriger Teilnehmer. Da fühlt man sich an aktuelle Ereignisse in Polen erinnert. Im Osten des Landes hat es ja erst am vergangenen Wochenende gewalttätige Ausschreitungen gegen eine Parade homosexueller Gruppen gegeben. Hooligans warfen dort Flaschen und Steine auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außerdem hat die regierungsnahe Zeitung Gazeta Polska eine Aufkleberaktion gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender gestartet. Die Regierungspartei PiS wirft nämlich den Minderheiten vor, die traditionelle Familie zu gefährden. Grund für tausende Menschen in Polen gestern ebenfalls auf die Straße zu gehen. Florian Kellermann berichtet.
Die rechtskonservative Regierungspartei PiS spricht von der LGBT-Ideologie und LGBT-Propaganda, für die es keinen Platz geben solle in Polen. Darunter verstehen die Politiker schon, wenn jemand mehr Rechte für Homosexuelle fordert. Den Tonfall geben die PiS-nahen Medien vor. Ein Bericht im öffentlichen Fernsehen TVP vor wenigen Tagen warf der LGBT-Bewegung sogar eine, so wörtlich, totalitäre Ideologie vor. Die LGBT-Community stellt sich als unterdrückte Minderheit dar, aber in Wahrheit will sie der Mehrheit der Gesellschaft ihren Lebensstil aufzwingen. Sie kämpfen um Sonderrechte, sie wollen die Sexualisierung von Kindern, gleichgeschlechtliche Ehen und die Adoption von Kindern. Das Wort Kinder fällt hier nicht zufällig. Konservative Publizisten suggerieren, Homosexuelle hätten einen Hang zum Kindesmissbrauch. Die PiS nutzt immer wieder die zweideutige Parole »Hände weg von unseren Kindern«, etwa wenn sie sich gegen Sexualkundeunterricht an Schulen wendet. Die Vertreter von Schwulen, Lesben und Transsexuellen reagieren kämpferisch. Eine Künstlerin aus Breslau veröffentlichte in dieser Woche einen Film im Internet. Sie bietet Gipsreliefe der Jungfrau Maria an. In den Regenbogenfarben, die Form der Reliefe erinnert an eine Vagina. Mein Vagina-Mariechen tritt für Menschen ein, die sich mit den Regenbogenfarben identifizieren, erklärte sie. Eine Provokation für katholische Gläubige. Die Strafanzeige ließ nicht lange auf sich warten, denn die Verletzung religiöser Gefühle steht in Polen unter Strafe. Die Schriftstellerin Sylwia Chutnik, die gestern zur Demonstration in Warschau kam, meint dazu: Es ist schon kurios, wie leicht man in Polen die religiösen Gefühle von jemandem verletzen kann. Meine Gefühle als freier Mensch, als Künstlerin werden ständig verletzt. Wenn es auch dafür einen Paragraphen gäbe, wäre ich ständig vor Gericht. Das Spiel mit einem kulturellen Topos wie der Jungfrau Maria ist doch nichts Gefährliches. Sylwia Chutnik war allerdings die einzige Kulturschaffende, die sich bei der Demonstration in Warschau zeigte. Ein großer Aufschrei der polnischen Künstler blieb bisher aus. Stattdessen sorgten die Musiker der deutschen Band Rammstein für Schlagzeilen, die vergangene Woche ein Konzert in Polen gaben. Sie schwenkten auf der Bühne gleichzeitig die polnische Fahne und die Regenbogenfahne. Schriftstellerin Sylwia Chutnik wünscht sich ein solches Engagement auch auf polnischer Seite, gibt aber zu bedenken. Es passiert halt laufend etwas Furchtbares in Polen. Vor einigen Wochen fand hier in Warschau ein Solidaritätskonzert für die Lehrer statt. Natürlich sollte es eine solche Geste auch für die angegriffene LGBT-Community geben. Ja, das kostet Geld, aber wir sollten mehr tun und mutiger werden.
benutze das bardzo odważnie.
Auch wenn, das räumt Sylwia Chutnik ein, die PiS-nahen Medien jede Äußerung sofort wieder für ihre Propaganda benutzen würden.
Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Er gilt als radikaler Pionier des modernen Tanztheaters. Der Österreicher Johann Kresnik ist gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Er würde sich als gescheitert betrachten, wenn sich niemand mehr über seine Stücke aufregen würde, hat er mal gesagt. Immer wieder hat er mit seinen Inszenierungen für Skandale gesorgt. Inszenierungen, die bekannt waren für drastische Bilder und viel Theaterblut. Was ihn zu dem Choreografen und Regisseur gemacht hat, der er war, das erklärte Johann Kresnik im vergangenen November so.
Das war für mich die Voraussetzung 67, 68, damals in der gesamten Studentenrevolte, wo wir auf der Bühne noch immer im weißen Trikot waren und Frauen über die Bühne getragen haben. Nur der Choreograf, ob es die Berühmten auf der Welt waren, mit denen ich gearbeitet habe, gaben einfach eine Antwort, wie zum Beispiel Balanchine sagte, ich will die Musik erweitern. Da habe ich ihm nur gesagt, er wird sich Mozart im Grab umdrehen. Mir ging es um die Inhalte. Wenn man die Straßenbewegungen damals, der Studentenbewegung 67, 68 sah, da habe ich gemerkt, wie diese jungen Leute, die politisch denken und eine Veränderung haben wollen, die auch ihren Körper in den Kampf hauen und schmeißen.
Johann Kresnik war das. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Michael Lages. Guten Abend, Herr Lages. Da hört man ja noch ganz diesen alten Kämpfer Johann Kresnik. Wie wichtig waren ihm denn Provokation und Drastik?
Ich finde, die Provokation als solche ist gar nicht wirklich wichtig. Er hat es immer wieder genutzt, er hat immer wieder Dinge riskiert, die im normalen Publikumsgeschmack nicht unbedingt vorgesehen sind. Aber ich habe nie den Eindruck gehabt, dass das Selbstwert ist. Also wenn es ihm um den Schock gegangen ist, um die Herausforderung dessen, was wir normalerweise sehen und bei ihm eben nicht zu sehen bekommen, das ist sicher richtig. Aber Provokation um der Provokation will nie. Es geht halt immer politisch zu bei ihm, ist immer politisch zugegangen auf unterschiedlichste Art und Weise.
Und was waren da seine Inhalte?
Naja, er hat eine Zeit lang, wahrscheinlich seine beste Zeit von 1979 bis 1989 in Heidelberg, hat er Künstlerbiografien erarbeitet über Sylvia Plath, über Nietzsche, über viele andere bedeutende, sozusagen historische Persönlichkeiten, Frida Kahlo, die berühmte mexikanische Malerin. Das sind um einzelne Personen formierte soziale Analysen eines gesellschaftlichen Zustandes gewesen, die er jeweils mit einem sehr auf ihn eingeschworenen Ensemble realisiert hat. Mit diesen zwischen 79 und 89 entstandenen Meisterwerken, wirklich muss man einfach mal so sagen, ist er danach dann nach Bremen gekommen zum ersten Mal, zu Hans-Günter Heime übrigens, damals noch Intendant in Bremen, und hat wirklich, also viele sagen immer, Castorf hat meinen Blick aufs Theater verändert. Das stimmt gar nicht. Johann Kresnik hat speziell meinen Blick zum Beispiel aufs Theater verändert. Gab es 1990 gleich nach der Wende in Bremen einen Abend, der hieß Wendewut. Der war erstens so genau an allem dran, was im Moment damals gerade verhandelt wurde. Und gleichzeitig, es rollten unendlich Kartoffeln über die Bühne und das Ensemble rollte mit. Es war gleichzeitig eine Herausforderung der Mittel, wie sich viele Leute einfach noch nie auf der Bühne gesehen hatten. Das war seine Stärke.
Können Sie mal erklären, was es mit diesem choreografischen Theater auf sich hat?
Naja, es ist vor allen Dingen eine Differenzmarke. Es ist eben nicht mehr das Ballett, was er gerade eben beschrieben hat. Menschen tragen Menschen über Bühnen in engen Trikots, sondern es ist die Entdeckung des Körpers als Material. So würde ich es mal, es ist sehr vage die Definition, aber ich glaube, sie trifft es einigermaßen. Er hat die Ensemblemitglieder immer sozusagen als Teil eines, nicht eines Puzzles, sondern eines Mechanismus auf der Bühne gezeigt, die gar nicht unbedingt bis auf die Hauptfiguren, also eben zum Beispiel Nietzsche oder Frida Kahlo, bis auf die Hauptpersonen eigentlich nie wirklich große Persönlichkeit entwickelt haben, sondern Teil einer kleinen Maschine gewesen sind, die auf sehr unterschiedliche und manchmal eben völlig verstörende Art und Weise funktionierte. Die Abende waren meistens so 1,5 bis 2 Stunden lang, hatten nie eine Pause und gingen einen wirklich an dadurch, dass diese Figuren sozusagen materialisiert worden waren und uns den Körper als einen Teil sozusagen des Prozesses von Welt erklärten. Und das ist, glaube ich, das Wesentlichste, was man an seinen Arbeiten immer zu schätzen hatte.
Geboren wurde Kresnik ja in Kärnten als Sohn eines Bergbauern. Da war ihm ja die Tänzer- oder Choreografenkarriere nicht gerade in die Wiege gelegt, kann man sagen.
Hat man mit ihm drüber geredet. Er ist tatsächlich zur Schule am Weg von dem Bergbauernhof zur nächstgelegenen Schule, Wolfsberg heißt das Städtchen, ist er immer im Graben gewandert, damit er nicht irgendwo unter die Fuhrwerke kam. Und ist tatsächlich aus dieser Gegend, das ist in Kärnten, nicht weit von Bleiburg weg, ist er wirklich geflohen und wurde Statist in Graz am Stadttheater und hat da sowas Ähnliches wie Tanz gelernt und ist dann wiederum von Graz geflohen, weil er die Enge dieser Heimat nicht ausgehalten hat, ist nach Bremen. Bremen ist wirklich der wichtigste Punkt für sein künstlerisches, biografisches Leben gewesen, hat in Bremen und dann in Köln gearbeitet. Da sind die ersten richtigen großen Produktionen rausgekommen und dann eben zwischen Heidelberg und Bremen immer wieder hin und her, bis dann die letzte große Phase in Berlin an der Volksbühne stattgefunden hat.
Kresnik hat ja auch bis zuletzt gearbeitet. Gerade erst wurde das Impuls-Tanzfestival in Wien eröffnet mit seinem Macbeth. Was wird von ihm bleiben?
Von ihm wird mit Sicherheit sehr viel Video bleiben, weil all diese Abende gibt es natürlich in Archiven. Es gibt Tanztheaterinstitute in Bremen und bei ihm zu Hause in Bleiburg, also in Kärnten, die natürlich alles aufgezeichnet und versammelt haben. Es wird sicher nicht das passieren, was bei Pina Bausch gerade passiert, sondern dass man nämlich anfängt, sozusagen seine Abende nachzuspielen. Dazu sind sie zu einmalig gewesen. Man wird sie sich immer wieder angucken und man wird eventuell sich jedes Mal, wenn man eine Aufführung sieht, die politisch sein will, aber nicht wirklich den Menschen, den Körper herausfordert, ob das im Schauspiel ist, in der Oper oder eben im Tanztheater, man wird, glaube ich, nie vergessen, dass es mal einen gegeben hat, der eine ehrliche, rabiate, grobianische, aber eine Antwort gehabt hat.
Vielen Dank. Michael Lages war das zum Tod des österreichischen Choreografen und Regisseurs Johann Kresnik. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Und da geht's zunächst erneut um die Familie Hohenzollern. Die hat ja zuletzt viel Kritik einstecken müssen, weil sie Kunstgegenstände, Immobilien und Geld fordert vom Bund und von den Ländern. Heute meldet sich der Chef des Hauses, Georg Friedrich Prinz von Preußen, zu Wort und will ein schiefes Bild zurechtrücken. Durch Indiskretion, so sagte der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers der Welt am Sonntag, sei die Öffentlichkeit nicht richtig informiert worden. Zum Beispiel wolle seine Familie keine Deutungshoheit über ein in Berlin geplantes Preußenmuseum und habe lediglich eine Mitwirkung angeboten, etwa in Form eines Sitzes in einem Gremium. Auch wolle er nicht plötzlich etwas zurückhaben. Vielmehr gehe es um Anträge, die nach der Wiedervereinigung gestellt worden seien. Allerdings halte die Familie die rechtlichen Ansprüche auf Immobilien und Kunstwerke aufrecht. Am Mittwoch war ein Gütetermin gescheitert. Das Land Brandenburg hatte daraufhin eine Klage wieder aufgenommen, die klären soll, ob Mitglieder der Familie dem Naziregime Vorschub geleistet haben. Dann wäre eine Entschädigung für die Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg rechtlich unmöglich. Eine gerichtliche Entscheidung möchte Georg Friedrich aber gern vermeiden. Sie wäre die Ultima Ratio, sagte er im Interview. Man müsse nun auf beiden Seiten flexibel sein und Kompromisse machen. Er sei dazu bereit. Wie es so oft ist im Leben, die einen ringen jahrelang um was und den anderen fällt's vor die Füße. In einem Sozialkaufhaus in New York hat ein Käufer eine Originalzeichnung von Egon Schiele gefunden. Wie die Online-Zeitschrift The Art Newspaper berichtet, ist der Schnäppchenkauf umgerechnet wohl mehr als 100.000 Euro wert. Die Echtheit hat Schiele-Expertin Jane Collier, die das Schiele-Werkverzeichnis publiziert hat, bestätigt. Die Bleistiftzeichnung zeigt ein nacktes Mädchen und entstand kurz vor dem frühen Tod des österreichischen Expressionisten 1918. Die Bloggerin und Historikerin Marie-Sophie Hingst ist tot. Sie war in die Schlagzeilen gekommen, weil sie eine eigene jüdische Familiengeschichte erfunden haben soll. Nach einem Bericht der Zeitung Irish Times wurde Sophie Hingst bereits am 17. Juli an ihrem Wohnort in Dublin tot aufgefunden. Der Spiegel hatte im Juni berichtet, dass die 31-Jährige sowohl in ihrem Blog als auch gegenüber dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem falsche Angaben über ihre Abstammung gemacht hatte. Nach Recherchen des Spiegels hat Hingst außerdem in diversen Medien erfundene Berichte veröffentlicht. Infolge des Berichts war ihr die Ehrung Bloggerin des Jahres 2017 aberkannt worden. Über die Todesursache herrscht noch Unklarheit. Laut Irish Times geht die Polizei von keinem Fremdeinwirken aus. Gestorben ist auch der venezolanische Künstler Carlos Cruz Diez, der zu den Hauptvertretern der Op Art gehört und dessen Werke sich auch in vielen deutschen Museen finden. Sie zielen mit dem irritierenden Spiel von Farb- und Lichtwirkungen auf eine Beteiligung der Betrachter. Sein berühmtestes Werk ist eine gigantische Bodenarbeit aus Farbstreifen auf dem Flughafen der venezolanischen Hauptstadt Caracas, die zum Hintergrund vieler Selfies geworden ist, die Hunderttausende, die in den letzten Jahren aus Venezuela geflohen sind, gemacht haben und in den sozialen Medien verbreitet.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten über die Klimaschutzpläne des bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Und am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.